BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Ja, hallo und willkommen zum Power BI or Die Quarterly. Wer uns bei YouTube sieht, sieht jetzt auch das Logo mit dem Quarterly, denn die Gabi und Microsoft, meine geschätzte Sparringpartnerin, ja, die wird jetzt alle 3 Monate mal vorbeischauen in diesen Podcast, um einfach die neuen Features nochmal zusammenzufassen. In diesem Sinne, danke dir und hallo Gabi, schön, dass du da bist.
Hallo Arthur, vielen Dank für die Einladung mal wieder und ich freue mich, dass wir so ein regelmäßiges Format haben. Und ich freue mich, mit dir die Updates der letzten 3 Monate diskutieren zu können.
Ja. Wir merken, man kann ja nie genug über Updates reden. Ich habe ja trotzdem diese monatlichen Videos, die mache ich natürlich weiter. Die sind ja auch mit Bildschirm, da teste ich auch Sachen. In diesem Format, es soll aber nochmal niedrigschwelliger so ein bisschen die Highlights hochspülen. Und auch ich selbst, also bei dem, was Microsoft jetzt so abliefert, habe ja immer noch einen riesigen Backlog an Sachen, die ich noch testen muss.
Das Challenge muss alle.
Genau. Wir waren ja beide in St. Augustin jetzt vor kurzem, beziehungsweise ich mit der ganzen Firma. Und Microsoft war jetzt nicht komplett da, aber du warst da.
Ja.
Und da haben wir auch die Precon. Also mein Kollege, der Ulrich, war ja auch bei dir in der Precon. Und ich habe mir Realtime-Sachen angeguckt. Das war auch sowas. Lange ja. Bucketlist. Und ist bei euch jetzt aber sehr hoch aufgehängt, oder? Darf man das so sagen?
Absolut. Also es ist auch tatsächlich eins meiner absoluten persönlichen Lieblingsthemen. Ich finde das unglaublich spannend. Und wir hatten ja das Glück, dein Kollege war bei mir im Workshop und du warst bei meinem Kollegen im Workshop.
Ja,
denn Devang, der den Workshop geleitet hat, ist ja einer unserer Specialists aus dem Fabricat-Team und zwar genau für Real-Time Intelligence. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich an dem Samstag tatsächlich das erste Mal eine Session mit ihm zusammen gemacht habe und hoffe, dass wir das in Zukunft auch fortsetzen können, weil ich das Thema so unglaublich spannend finde. Also deswegen freut mich, dass du dir den Workshop zu Gemüte geführt hast, weil, wie du richtig gesagt hast, es ist ein zentrales und wichtiges Thema bei uns, ein Thema, was eigentlich technologisch gesehen schon lange auch in der Azure-Plattform als PaaS-Service existiert hat und nicht die aus meiner Sicht entsprechende Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich hoffe sehr, dass wir das jetzt im Rahmen von Fabric ändern können.
Also Azure Data Explorer gab es ja auch vorher, kenne aber tatsächlich Unternehmen, die auch IoT-Daten trotzdem irgendwie ja über andere traditionelle Datenbanken und Co. nutzen. Und muss ja auch sagen, Kafka ist auch ein bisschen bekannter als ADX und das soll sich ja jetzt ändern dann. Dank Custo.
Und tatsächlich haben wir in Real-Time Intelligence das erste Mal nativ einen Connector für Kafka mit drin. Das heißt, die Event-Streams in Real-Time Intelligence können ja nativ Kafka anbinden und nutzen. Und damit wollen wir natürlich auch den entsprechenden Setups und Trends im Markt Rechnung tragen an der Stelle. Denn wie du gesagt hast, Kafka hat einen entsprechenden Namen und eine Position in dem Markt. Und wenn wir uns da nicht drauf einlassen und auch entsprechend damit arbeiten und kommunizieren, dann bieten wir unseren Kunden nicht die Möglichkeiten und den Komfort, den wir halt anstreben.
Und also ich fand es vor allem spannend, wie einfach das auch war. Es war, wie gesagt, lange bei mir in der Bucketlist, weil ich dachte, ist ja doch ein bisschen anders als so diese andere Datenmodellierung. Da muss ich mir dann richtig Zeit nehmen. Das kann ich mal nicht irgendwie mal 2 Stunden abends. Aber jetzt mit dem Devang zusammen und mit dem Brian Bunk in der Precon, ich habe dann ja auch so end-to-end wirklich zwar Fabric auch als Quelle. Man kann auch Monitoring-Logs, was ich ja total cool finde, weil ich das oft habe als Use Case, das Thema Monitoring. Wir können Fabric eigene Monitoring-Logs mit Fabric direkt nach Fabric streamen. Also wirklich End-to-End-Analytics.
Absolut. Und damit haben wir eigentlich, und das hast du wunderbar angesprochen an der Stelle, bei so ziemlich jedem Kunden ein Einsatzgebiet, ein Use Case für Real-Time Intelligence, etwas, das nativ letztendlich mitkommt und genau für dieses Szenario unter anderem optimiert wird. Ich meine, nicht ohne Grund basieren unsere Azure Logs und unsere Log Analytics ebenfalls auf der gleichen Technologie. Das heißt, unsere eigene Telemetrie, unser eigenes Monitoring in Azure basiert auf der gleichen Technologie. Warum das nicht für unsere Kunden für ihr Monitoring und ihre Analyse ihrer Logs und Telemetriedaten ebenfalls einfach und intuitiv zur Verfügung stellen. Das ist ja eigentlich nur die logische Schlussfolgerung.
Deswegen, also wer sich mit Monitoring beschäftigt, kann sich da wirklich auch was freuen. Da wird es mehr intern geben. Das ist, darf ich auch schon erzählen, weil der Devang hat es ja auch gezeigt. Dann ist nicht ganz so ausführlich wie Azure Log Analytics. Das finde ich noch etwas schade, aber das ist ja wieder ein anderes Team. Kommt vielleicht, das heißt, wenn ich mir diesmal was wünschen darf, wäre es wahrscheinlich das, dass wir dann irgendwann wirklich so ein All-in-One-Monitoring haben, denn Log Analytics ist ja für mich jetzt auch noch nicht das perfekte Werkzeug, allein schon, weil Dataflows nicht dabei sind.
Ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, ich glaube, mit diesem Wunsch bist du nicht alleine und ich glaube, dieser Wunsch wurde auch schon gehört. Warten wir mal, was die Zukunft so bringt.
Fantastisch, denn ansonsten sind ja wirklich Log Analytics, ja, super, macht ja auch Spaß für Leute wie mich, da zu wühlen und zu gucken, was da alles ist. Was ich ja vor allem toll fand mit dem, also ich nenne das irgendwie immer noch Custo, auch wenn das ja Real-Time Analytics ist, der große Begriff in Fabric, das war wirklich schnell mit Direct Query. Also wirklich, also so schnell, dass ich diese gebundenen Parameter ist jetzt auch nicht so ein Mainstream-Feature, was alle nutzen, weil Direct Query bisher langsam war. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, ein End-User aus der Oberfläche etwas einen Filter setzen zu lassen und dann die Abfrage zu verändern, also wirklich ins Backend. Das ist wirklich schnell. Das ist, ich hätte gedacht, das könnte auch Import sein von der Geschwindigkeit.
Absolut, absolut. Und ich kann da aus der Erfahrung sagen, das ist etwas bei den Kunden, die auch ADX, also Azure Data Explorer an der Stelle schon nutzen, wirklich für sich feststellen konnten. Ich möchte jetzt nicht so provokant sein, zu sagen, Custo, und Custo ist übrigens immer noch der gängige Begriff, also die Datenbank, die Technologie heißt immer noch Custo. Von daher können wir da auch gerne weiter drüber sprechen. Tatsächlich will ich nicht ganz so provokant sein, zu sagen, Custo ist die einzige Datenquelle, die Direct Query wirklich optimal unterstützt. Aber es ist auch nicht ganz verkehrt, das so zu sagen. Und wir haben da wirklich extrem positive Erfahrungen mitgemacht. Es ist nicht trivial. Es ist nicht etwas, was ohne entsprechende Kenntnisse und ohne entsprechende Optimierung immer 100% funktioniert. Also auch da ist Wissen und sich mit dem Thema auseinandersetzen gefragt. Aber mit wenig Aufwand kann man wirklich ganz ausgesprochen beeindruckende Ergebnisse erzielen. Dem kann ich nur zustimmen.
Also kann ich nur an der Stelle wirklich auch anregen. Es geht dann doch recht schnell zu starten. Also ich habe ja konkrete Ergebnisse gehabt nach der Precon. Und wer jetzt sich mit Monitoring beschäftigt, wer vielleicht schon heute irgendwelche Stream-ähnlichen Daten hat in Azure, gerne mal auch ausprobieren mit Fabric. Es lohnt sich wirklich. Also finde ich allein schon, was da alles an Möglichkeiten da ist. Ich glaube, da sind wir alle noch an der Oberfläche, weil es so neu ist. Und ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Produkt.
Absolut. Und vielleicht, Entschuldigung, da noch kurz einzuhaken, wenn es um das Thema Visualisierung geht. Klar, Power BI, das bekannte Visualisierungstool mit Direct Query als Möglichkeit ist da natürlich zu nennen. Aber mit Real-Time Intelligence haben wir jetzt auch die Real-Time Dashboards mit veröffentlicht, die tatsächlich ein richtiges Real-Time Reporting an der Stelle unterstützen. Denn das muss man ja ehrlicherweise anmerken. Da ist Power BI definitiv nicht best in class. Da fehlt uns noch einiges, angefangen bei den vernünftigen Slicern, um zum Beispiel Time-Daten wirklich sauber entsprechend zu analysieren, oder auch die Limitierung, wie viele Datenpunkte in den Visualisierungen abgebildet werden können. Aber auch das ist etwas, was Devang auf dem SQL Saturday gesagt hat. Mittelfristig bis langfristig ist natürlich das Ziel, die Realtime-Dashboards und Power BI miteinander zu kombinieren, um wieder zu einer einheitlichen, umfassenden Lösung zurückzukehren. Aber wenn man wirklich den Bedarf nach einem einfachen und intuitiven Realtime-Reporting hat, dann sind Realtime-Dashboards an der Stelle auch nochmal ein interessantes Thema.
Ja, und ich glaube, ich wäre auch nicht der einzige Entwickler, der so diesen Reflex hat, bei Realtime dann sofort zu sagen, ja, braucht ihr das wirklich? Versuchen wegzudiskutieren. Und das war ja klar, als die Anwendungen noch nicht so weit waren und ja auch nicht nur Power BI, da sind andere jetzt nicht unbedingt besser, auch wenn zum Beispiel ja schon oft jetzt Grafana zum Beispiel benutzt wird für Realtime, wo sonst aber nur Power BI im Unternehmen genutzt wird. Auch solche kenne ich oft genug. Das müsste jetzt nicht mehr sein. Jetzt könnte man das wieder quasi in den Stack zurückholen.
Richtig, genau.
Ja, das macht da Sinn. Und das ist dann, ja, kann ich nur empfehlen. Gute Sache, die da ist. Und ich würde da mal direkt was anschließen, weil die Frage kam auch beim Debunk. Wenn wir es ausdiskutieren, können wir extra 2 Folgen machen. Aber da kam dann tatsächlich die Frage, ja, mit diesem Realtime, das ist so performant, das ist so gut. Wo ist denn dann die Abgrenzung zum Direct Lake? Also wofür habe ich denn überhaupt Direct Lake? Und das Alte, wird das nicht eh irgendwann abgelöst durch diese flachen Tabellen und Realtime? Und können wir dann sowieso alles gestreamt machen? Also ist natürlich jetzt eine Herausforderung, das so schnell mal knackig abzugrenzen.
Ich versuch's einfach mal in wenige Sätze zu packen. Wenn wir unsere klassischen analytischen Workloads betrachten, haben wir einige Herausforderungen, die in Real-Time Intelligence technologisch nicht einfach abzubilden sind. Auch wenn wir mittlerweile Updates fahren können, reden wir bei analytischen Workloads in der Regel doch über eine stärkere Ausprägung, was das Thema Änderung oder selbst Löschung von bestehenden Daten an der Stelle angeht. Etwas, wofür Real-Time Intelligence an der Stelle oder Custo als Technologie einfach nicht so optimal funktioniert. Darüber hinaus muss man an der Stelle ganz klar sagen, dass die Custo-Datenbanken tatsächlich als eins der wenigen Features in Fabric noch auf einem proprietären Format basieren, also noch immer nicht die Integration haben, dass die Daten primär im OneLake gespeichert sind, wobei man die Möglichkeit hat, sie mit dem OneLake zu synchronisieren, um sie dann auch in den traditionellen analytischen Workloads entsprechend zu integrieren. Ebenso wie man OneLake-Daten über Shortcuts in die Custo-Datenbank integrieren kann, um auch darüber entsprechend allgemein zu analysieren. Also im Moment ist es einfach so, dass man theoretisch auch die traditionellen analytischen Workloads mit Custo abbilden kann, aber dann muss man seine Herangehensweise, seine Strukturen, wie man eine Medaillen-Architecture und Ähnliches aufbaut, deutlich überdenken und anders handhaben. Ich denke, dass wir in einem Bereich sind, wo die traditionellen Workloads ihre Daseinsberechtigung haben und auch in vielen Bereichen einfacher zu integrieren sind. Wenn wir allerdings in die Bereiche Big Data zum Beispiel tatsächlich kommen, sehe ich durchaus auch heutzutage schon Real-Time Intelligence als durchaus ein realistisches Szenario auch für traditionelle analytische Workloads in diesem Bereich. Ich glaube, dass wir hier ein mächtiges Tool in unserer Toolbox haben, was für viel mehr Szenarien eingesetzt werden kann, als es heutzutage üblicherweise ist. Aber wir sollten auch hier an der Stelle nicht den Fehler machen, nur weil wir jetzt einen Hammer haben, alles neuerdings als Nagel zu betrachten. Ich denke, auch da würden wir einen Fehler machen, wenn wir das einfach als die universelle Lösung betrachten. Es ist mächtig, es ist für vieles nutzbar, aber es bringt auch Herausforderungen mit sich, die nicht in jedem Szenario gerechtfertigt sind.
Ja, also zur Historisierung im langfristigen Daten, Data Science. Also das ist schon die Domäne. Danke auch dafür, kurz für das Abholen. Ich kam ja drauf, weil ich tatsächlich auch Custo ja nutzen wollte für Log Analytics und da war ja Realtime gar nicht der Kern, sondern ich wollte es einfach nutzen, weil um die großen Daten besser in den Griff zu bekommen und weil es schnell ist mit Direct Query und weil ich eben die ganzen Log Analytics sowieso nicht in Power BI kriege. Da sind nämlich sehr, sehr viele.
Ja,
dafür war Custo dann gut, also. Aber da ist eben die Abgrenzung Big Data und Realtime das eine und das andere eben stabile Datenmodell. Das Tolle ist auch, wer diese Basics in der Modellierung nochmal aufgefrischt haben möchte, ihr habt jetzt auch die Taskflows in Power BI, die ja sehr prominent dann den halben Platz, den halben Bildschirm weggenommen haben. Und da gibt es ja auch einen Workload für dieses gemischte Batch und Realtime. Ein bisschen Grundlagen war für mich dann, ich komme ja auch eher aus der Batch-Verarbeitung, aus der normalen Modellierung, fand ich auch spannend, dass es das gab dort.
Das ist es auf jeden Fall.
Lambda.
Und was man nicht vergessen darf, es sind auch spezielle Herausforderungen. Also wenn wir zum Beispiel komplexere Textanalysen haben oder zum Beispiel die Verarbeitung von nested JSON-Strukturen, das ist etwas, was Real-Time Intelligence, was Custo an der Stelle ganz hervorragend kann, Also durchaus möglicherweise wieder eine Anregung, ein bisschen außerhalb der klassischen Anwendungsfälle, in klassischen Szenarien zu denken und sich einfach mal für die gesamte Toolbox an der Stelle zu interessieren und für alle Werkzeuge, die uns da entsprechend zur Verfügung stehen. Das ist auch der Bereich, auch um da kurz drauf einzugehen, dass wir dann gerne schon mal gefragt werden, jetzt habt ihr wieder so viele verschiedene Workloads, wann genau nimmt man denn welchen und wieso ist das nicht klar? Da sind wir genau nämlich auch an dieser Herausforderung. Natürlich können wir mit Guidance arbeiten, was die klassischen Anwendungsfälle sind und was letztendlich die offensichtlichen Szenarien und Mappings an der Stelle von Anwendungsfall zu Workload sind. Aber genau eben durch die Flexibilität der verschiedenen Workloads sind diese Grenzen nicht ganz klar, sondern tatsächlich ein bisschen weicher an der Stelle und abhängig von vielen kleinen Faktoren können unterschiedliche Workloads zu der besseren oder schlechteren Lösung an der Stelle führen. Deswegen, es ist nicht trivial zu beantworten, auch wenn vielleicht das eigentliche Mapping relativ einfach abzubilden ist, gibt es doch wieder Faktoren, die das Ganze aufweichen können.
Genau. Also wirklich klasse. Jetzt haben wir tatsächlich auch sehr spontan und fließend einfach unter diesem Eindruck Data Saturday, super Event, jetzt viel Realtime gemacht. Gab ja auch viele andere spannende Änderungen, vor allem eben auch für Entwickler. Ich habe ja eine Umfrage gemacht bei LinkedIn nach der letzten Session. Tatsächlich dieses ganze Thema Git und CI/CD, das hat auch gewonnen vom Interesse. Und da gab es ja einiges. Derek Lake ist jetzt in Git. Jetzt vor wenigen Tagen vor der Aufzeichnung, dann ein paar Wochen vor der Ausstrahlung, kam das jetzt auch GitHub, ist jetzt auch integrabel. Also nicht nur DevOps, auch das normale GitHub können wir als System anbinden.
Tatsächlich ganz kurz dazu, zum Stand heute ist das Announcement schon draußen, aber das Setting ist noch nicht in allen Tenants.
Ja, ich dachte, das würde an mir liegen, weil Europa zieht ja immer ein bisschen nach, deswegen nicht in Panik geraten.
Wir hatten da einen kleinen Hiccup in unserer Deployment-Pipeline, in unserer internen Deployment-Pipeline an der Stelle. Deswegen kam der Blogpost unglücklicherweise ein bisschen zu früh. Das sollte aber zeitnah hoffentlich behoben sein und dann bei allen auch sichtbar sein. Also ich hoffe, zum Zeitpunkt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, kann jeder sich begeistert darauf stürzen und es für sich austesten.
Ja, also ich habe es in meinem Update-Video, habe ich das auch genauso gesagt, weil ich es auch gewohnt war, aus der europäischen Sicht immer auch mal ein paar Tage zu warten. Das ist auch okay. Kann man sich schon mal mit beschäftigen. Ich hatte das selber auch mit den Semantic Link Labs. Die sind vorinstalliert jetzt in dem normalen Notebook-Environment, bei mir noch nicht. Also hat explizit auch die Meldung, habe ich dann bekommen, fehlt das Modul. Keine Panik, Spark 3.4, da wird es dann irgendwann drin sein. Wahrscheinlich kriegen wir es alle nicht mit. Und das ist ja auch ein spannendes Thema, Semantic Link Labs, wer es noch nicht gehört hat, packen wir auch in die Shownotes am besten nochmal explizit den Link. Der Michael Kowalski, ein Kollege von dir, der hat ja einfach Skripte, Python-Skripte gemacht, erst für Migration auf Direct Lake. Dann Nikola Illich hat da auch Input gegeben, hat er mir erzählt. Also wirklich aus der Community opportunistisch entstanden. Jetzt ist es wirklich ein ganzes Python-Modul im Grunde mit sehr vielen Funktionen für die Administration. Also Tabellen auflisten, Measures ergänzen, Measures migrieren von Modell zu Modell, habe ich schon gemacht damit. Best Practice Analyzer durchlaufen lassen. Im Grunde müssten es alle Admins nutzen. Und ich bin da noch so Stückwerk und es hilft mir schon mal sehr, dass es überall vorinstalliert ist. Bisher, da irgendwie immer das Environment ist ja Workspace-spezifisch, da habe ich dann die Admin-Notebooks immer in einem Workspace gehabt. Ist auch okay im Grunde wahrscheinlich. Dann sind die ein bisschen geschützt. Die können ja trotzdem auf die anderen zugreifen.
Absolut, ja. Und ich kann dir nur recht geben. Also ich habe mit Michael zusammen die Phase erlebt, wo er angefangen hat, das Ganze zu präsentieren, noch bevor es in die Semantic Link Labs integriert wurde, als es noch sein eigenes GitHub-Repo war und noch Migration der Kernfokus war. Migration und übrigens Translations auch nicht zu vernachlässigen. Auch das Übersetzen von Modellen kann darüber gemacht werden. Aber aus dem Migrationsaspekt heraus, das ist ja tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommt. Wie können wir Importmodelle zu Direct Lake Modellen migrieren? Und leider ist die Antwort, auch das Tool wird nicht alles lösen. Aber was ich bemerkenswert finde, eine der Funktionen, die ich am allermeisten schätze, ist die Funktion, mit der man sich auflisten lassen kann für ein gegebenes Importmodell, welche Features migriert werden können ohne weiteres und welche Features nicht unterstützt werden können. Das heißt, selbst wenn man einfach nur ein Assessment machen will für ein Importmodell, ob da eine realistische Chance besteht oder wie groß der Aufwand sein könnte, das in ein Direct-Lake-Modell zu überführen, dann kann man sich einfach sehr einfach oder kann man sich über diese Funktion eine Analyse des entsprechenden Modells zurückgeben lassen. Und natürlich, wie du gesagt hast, der Best Practice Analyzer, aber auch der Vertipack Analyzer sind natürlich ganz elementare Bestandteile, die da mit reingehören, um die entsprechenden Informationen auch zu sammeln und bereitzustellen. Also wirklich, wirklich großartiger Ansatz. Und du hast Community erwähnt, das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, dass unsere Community da einfach total aktiv und unterstützend ist. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt so ein bisschen in Eigenwerbung für Microsoft sagen, ist es natürlich auch wieder etwas, wo wir unter Beweis stellen, dass wir das Ganze Open Source machen wollen, weil wir wissen, dass wenn wir alles immer nur nativ als Teil des Produkts machen, natürlich unsere Vorlaufzeiten auch viel länger sind. Und wir natürlich auch zuhören wollen und verstehen wollen, dass die Community und unsere Kunden auch Lösungen brauchen, die halt nicht unter Umständen Monate Vorlaufzeit, Entwicklungszeit und so weiter mit sich bringen können. Deswegen kann ich an der Stelle nur aus unserer Sicht sagen, diese Open Source und Community Ansätze sind einfach absolut wichtig und werden von uns auch voll unterstützt.
Ja. Und ich merke ja immer wieder so, man baut ja dann doch Workarounds. Wenn es das nicht gäbe, müsste man halt irgendwie selber machen und das aber schlechter. Denn im Grunde dahinter steckt ja auch die API. Das habe ich mal festgestellt in einem Tenant, wo ich da keine Schreibrechte hatte. Ja. Mit der API, dann gehen die Notebooks auch nicht. Aber es ist ja schon mal nett, wenn man es hat, dann muss ich mich da eben nicht extra um Authentifizierung kümmern oder ein Service Principle und so weiter, sondern wenn ich Admin bin, kann ich halt schnell Admin-Sachen machen und das effizient. Muss das nicht jedes Mal neu schreiben.
Absolut.
Und genau, das waren jetzt ziemlich viele Funktionen so für die Pros, wobei, ich sage ja immer, geht es ja eigentlich schon auch für alle, weil die Stabilität nützt allen was. Und bei dem Thema Git haben wir ja auch das neue Report-Format. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ich habe mir Sachen gewünscht. Die sind dann auch so gekommen. Ja, es ist jetzt nicht Vega oder Vega Light geworden. Es ist halt immer noch ein recht, ja, im Vergleich zu Tyndall auch ein bisschen sperriges JSON. Sind halt aber auch mehr Details, muss man ja sagen. So ein Visual ist eben mal ein bisschen mehr mit Detaileinstellungen, aber dennoch also für Massenersetzungen super. Ich kann endlich begreifen, das ist dieses eine Visual, das ist der Code. Und wir sind ja immer noch, die Idee ist ja nicht ganz weg. Wahrscheinlich muss es dafür irgendwie mal Herbst, Winter werden, dass wir dann auch mal selber so irgendeine Bibliothek für gebrandete Visuals oder so in GitHub einfach mal anlegen, weil es wäre ja jetzt möglich, gecustomized CI-konforme Visuals einfach aus GitHub zu beziehen und zu manipulieren. Über krumme Umwege ging es auch vorher, da war es halt nur aufwendig. Ja. Und jetzt weiß ich, es ist halt jetzt dieses eine Balkendiagramm, das will ich jetzt ans neue CI anpassen, einfach nur ersetzen, fertig.
Und dafür war halt diese Typisierung, dieses JSON-Format überhaupt erstmal grundsätzlich notwendig, um tatsächlich die Struktur in JSON überhaupt erstmal abbilden zu können. Und um den Vergleich nochmal zu bringen an der Stelle, es hat ja auch ein paar Jahre gedauert, bis wir aus Tyndall auch Tinsel machen konnten. Mhm. Wer weiß, was uns bei dem Report-Format noch alles bevorsteht. Aber wie du gesagt hast, ich denke, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und das finde ich auch super. Aber vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Git, weil du ja gesagt hast, wir haben jetzt relativ viele Pro-Feature besprochen. Aber bei der Git-Integration geht es ja auch weiter als Unterstützung für die Self-Service-Benutzer, nämlich mit der Integration in die Fabric UI. Ein weiteres Thema, was in den letzten 3 Monaten aufgetaucht ist, ist ja auch die neue Branching-Möglichkeit. Das heißt, auch wenn man als Self-Service-Benutzer tatsächlich Entwicklerrichtlinien folgen möchte und zum Beispiel in seinem eigenen Feature-Branch seine Änderung vornehmen möchte, kann man jetzt ja über die UI direkt einen eigenen Branch erstellen an der Stelle, ohne dafür spezielles Wissen in Azure DevOps haben zu müssen oder an der Stelle letztendlich immer erst einen eigenen Workspace anlegen zu müssen und den Konfigurations- und Synchronisationsaufwand, schwieriges Wort, jedes Mal manuell durchführen zu müssen. Also auch da wirklich wieder der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir es für alle Benutzer in unseren Benutzergruppen einfacher machen wollen. Also nicht nur die Pro-Features, sondern an der Stelle auch wirklich die intuitive Unterstützung für alle.
Ja. Und also wie gesagt, jetzt können auch Mac-User zum Beispiel werden, was bearbeiten möchte. Da geht ja inzwischen fast alles, auch im Web. Und die könnten jetzt auch was anpassen und auch zurückspielen.
Genau.
Also ist ein bisschen mehr Offenheit wieder da. Und wer denn einen Mac nutzen möchte, ist es ja auch okay. Dann können die damit auch mit Power BI inzwischen ja schon fast alles. Also neue Modelle erstellen ohne Lakehouse geht noch nicht. Der ganze Rest im Grunde ist ja fast schon durchgehend möglich, manchmal nicht so komfortabel. Externe Tools fehlen und so weiter, ja.
Aber das Semester ist ja auch noch nicht um. Wer weiß, was noch kommt in den nächsten 3 Monaten. Ja. Das werden wir im nächsten Quartals-Update dann sehen.
Ja, genau. Und jetzt haben wir noch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich will ja auch darauf achten, dass das hier knackig konsumierbar bleibt. Deswegen so ein bisschen Bullet-Point-mäßig. Natürlich gab es auch für die End-User oder End-Self-Service-Developer auch Sachen. Die neue DAX Query View ist jetzt quasi ein echter Editor mit Zurückspielen, mit Massenänderungen von Measures, habe ich schon probiert. Massenformatierung, Massenersetzung, Testen in der Query View, direkt Measure zurückschreiben. Super Sache, kein visuelles Debuggen, weil ich habe ehrlicherweise oft immer noch das normale Power BI benutzt zum Debuggen, weil da sehe ich es halt. War auch wenn Tabular Editor, ja, es ist alles schneller und schöner. Aber ich sehe es halt gerne. Und im DAX Query View sehe ich es ja auch unten, aber kann es gleichzeitig ändern, zurückschreiben. Schnell, keine Lags, keine Ladezeiten, laden nicht noch die 20 anderen Slicer auf der Seite, wenn ich was anpasse. Klasse. Und auch Miguel Myers war ja auch nicht untätig. Die Matrix, eins der häufig genutzten Visuals, hat jetzt endlich Leerzeilen. Und auch Excel-like ausgefüllte Überschriften. Was auch so einen oder anderen Workaround bei mir überflüssig gemacht hat. Deswegen auch die normalen, quasi das gute alte Power BI kriegt auch noch spannende Updates, trotz dessen wir hier viel über Fabric auch natürlich sprechen. Absolut. Ja, und habe auch in Fabric so einen Hidden Champion, tatsächlich das Kopieren von Tabellen von Lakehouse zum anderen über Pipelines. Ein schönes, schlankes Feature, habe dann Notebooks vorher für gebaut und einen Tag später war es dann angekündigt, ich kann das jetzt auch No-Code und ich kann auch mit CSV mir ziehen aus einem Lakehouse und in ein anderes exportieren. Das ist tatsächlich, habe ich das für Entwicklungsarbeiten zwischen Kunde und mir, um das um verschiedene Tenants auszutauschen, war das mal nützlich, das als CSV zu exportieren und das war an der Stelle nochmal effizienter. Ja, genau, das also musste ich ein paar Sachen auch schnell machen. Das merken wir halt, wenn wir so viel haben. Aber wir wollen das ja trotzdem teilweise machen, weil müssen ja auch andere Sachen ganz viel
tun. Absolut. Und wir haben noch gar nicht mit Themen wie API für GraphQL oder User Data Functions angefangen.
Also genau, deswegen
wir kratzen ja immer noch an der Oberfläche hier.
Unbedingt anschauen. Also uns gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus.
Ich
danke auch da für den Teaser. Also am Ende, wer sich das jetzt in doppelter Geschwindigkeit anhört, da wird es wahrscheinlich knapp jetzt die letzten paar Minuten gewesen sein. Ja. Wenn man nebenbei alles testen möchte. Ja, deswegen also von meiner Seite, ich habe ja schon Wunsch geäußert, wenn wir schon so in die Wunschbox gucken, dass das Monitoring dann auch wirklich kommt von Fabric nach Fabric und bin da jetzt auch optimistisch nach dem, was ich gehört habe. Und genau, eine Sache ist noch auch gesagt, Git-Support für Dataflows wird kommen. Das ist jetzt nicht Dataflows bleiben.
Es also, ist noch ein genau, Git-Support für Dataflows ist auf jeden Fall in Arbeit. Allerdings, und das geht auch mit meinem Wunsch einher, dass wir hoffentlich uns dem Ziel nähern, dass einfach alle Fabric-Items vollen Support in Git und Deployment-Pipelines haben, Data Flows ist auf der Liste der Items, die hinzugefügt werden. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, etwas weiter hinten auf der Liste. Also es ist nicht davon auszugehen, dass wir den Support noch in diesem Semester sehen. Aber für jeden, der da eventuell besorgt ist, es ist auf jeden Fall in Arbeit und es ist auf jeden Fall in der Planung, dass das auch veröffentlicht wird.
Cool, danke dir dafür, weil also müsst jetzt nicht alle, weil ich kenne das, manche Unternehmen nutzen halt weiter auch Dataflows für die Transformation, um die entsprechenden Key-User, die sich damit gut auskennen, auch weiterhin dazu befähigt zu haben. Nicht alle können sofort auf Notebooks umstellen. Und das müsst ihr auch nicht zwingend, um jetzt komplett Git genießen zu können. Genau. Das wird auch für Dataflows kommen. Auch richtig. Eine super Nachricht des Tages, genau. Und dann würde ich sagen, die letzten Worte gehören dir, wenn du noch auf was aufmerksam machen möchtest oder was ankündigen, außer jetzt die FabCon Europe natürlich, die Ende September uns noch bevorsteht. Tolles Event.
Ja, da nimmst du mir natürlich nochmal das Wort aus dem Munde. Also FabCon Europe, wer gerne die Möglichkeit haben will, auch einige der Menschen aus der Produktgruppe, sei es aus den USA oder anderen Teilen der Welt, wirklich mal live zu sehen, ist uns da natürlich herzlich willkommen. Ich weiß mittlerweile, dass ich auch da sein darf und freue mich schon riesig und würde mich freuen, den einen oder anderen Hörer oder vielleicht auch dich, Arthur, auf jeden Fall gerne wieder in Person da zu sehen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir haben noch einige spannende Themen aktuell in der Liste und im Test, die wir hoffentlich auch in den nächsten 3 Monaten besprechen können. Mein persönlicher Schwerpunkt oder mein persönliches Thema ist zum einen Real-Time Intelligence. Das hatte ich ja schon gesagt, ist aktuell so mein Lieblingsthema. Aber natürlich auch die Git-Integration an der Stelle, auch wenn wir bis zum Semesterende noch nicht alles gelöst haben werden. Es ist absolut essentiell wichtig und auch ein bedeutsamer Bestandteil von Fabric, dass wir da entsprechend hinkommen werden, dass das komplett unterstützt werden kann. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wie die Storyline vor Fabric war, dann sind wir da ja auch schon einen ganzen Schritt weiter. Also deswegen, lass uns da dranbleiben und lass uns das auch in den nächsten Updates beobachten, wann wir uns da tatsächlich der vollständigen Unterstützung nähern.
Sehr cool. Danke dir und bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
Danke dir.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.